Herzlich willkommen. Hier ist der Denkwandler, der Podcast von Professor Timo Leukefeld. Dieser Podcast ist ein Ort für visionäre Denkanstöße, spannende Geschichten und praktische Lösungen rund um Energie, Nachhaltigkeit und die großen Fragen einer selbstbestimmten Zukunft. Lehnen Sie sich zurück und denken Sie neu. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier ist der Denkwandler-Podcast mit einem sehr spannenden Thema heute. Kann ich nur mal vorweg schicken, es wird mit Sicherheit heiß diskutiert werden zwischen mir und natürlich unserem Experten, Professor Timo Leukefeld. Hallo, Herr Leukefeld.
Einen schönen guten Tag.
Heiß wird es natürlich nur auch wegen des Themas. Es geht um Wärme. Hitzig ist es bei uns zumindest, was die Thematik angeht. Aber ich glaube, inhaltlich sind wir sehr oft auf einem Nenner, was mich sehr freut. Habe aber schon Herrn Leukefeld im Vorfeld gesagt, ich habe heute eine kleine Überraschungsfrage, von der er gar nichts weiß. Und ich bin super gespannt, weil ich ein Produkt gesehen habe, entdeckt habe und mich gefragt habe, was sagt wohl Herr Professor Leukefeld dazu. Grundsätzlich, wenn Sie da draußen sich eine ähnliche Frage stellen, was denkt denn Herr Professor Leukefeld über das Thema, surfen Sie gerne mal auf Social Media vorbei, abonnieren Sie diesen Podcast, dann kriegen Sie mit Sicherheit sehr viele Antworten auf Ihre offene Frage. Herr Leukefeld, wir wollen eintauchen. Sie sind bereit?
Ich bin ready.
Wir wollen über so einen kleinen Kampf sprechen. Infrarotheizung oder Wärmepumpe in einem Neubau. Wir haben, glaube ich, schon gelernt, das wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich meine Immobilie habe, wenn ich mein Einfamilienhäuschen habe und überlege, was mache ich jetzt? Da haben sie schon die Antwort gegeben, gar nichts. Jetzt kommt aber die zweite Frage. Wenn ich jetzt nochmal neu anfangen darf und vielleicht meinen kleinen Traum erfülle, Einfamilienhaus, und da stehe ich vor der Frage, was mache ich denn jetzt? Infrarotheizung, Wärmepumpe, was ganz anderes. Was sagen Sie dazu?
Naja, wer heute ein neues Einfamilienhaus baut, was ja der Traum von vielen Menschen ist, vor allen Dingen von jungen Familien, der möchte vor allen Dingen ein sicheres Zuhause haben, er möchte unabhängig sein, er möchte darin im Alter geringste Energiekosten haben, er möchte von Handwerkern unabhängig sein, weil es die bald nicht mehr geben wird oder die bald nicht mehr bezahlbar sind. Und das sind halt Fragen, wo man dann überlegt, was baue ich zum Beispiel für eine Heizung ein? Und da können Sie 5 Handwerker fragen, Heizungsbauer, Elektriker, Dachdecker und so weiter. Dann kriegen Sie 5 verschiedene Empfehlungen. Und dort ein bisschen Klarheit reinzubringen, dafür haben wir jetzt ganz neu eine sehr umfangreiche Studie gemacht, haben also ein Einfamilienhaus definiert mit einer Familie drin, haben eine dynamische Gebäudesimulation gemacht und haben genau diese Punkte Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autofahren eingepreist und haben gesagt, okay, mit dem einen Heizsystem habe ich Jahreskosten Summe X, mit dem anderen Heizsystem Jahreskosten Y. Und dann haben wir natürlich die Investkosten dagegen gestellt, weil Wirtschaftlichkeit, das lernen meine Studenten im ersten Semester, ist Aufwand zu nutzen.
Und dann ist natürlich super spannend jetzt, was kam denn dabei raus bei dieser Aufstellung? Wer war Platz 1, 2 und 3?
Also die Infrarotheizung ist in einem Neubau-Einfamilienhaus mit Abstand das wirtschaftlichste System. Da müssen wir vielleicht ein paar Eingangsparameter auch nochmal aufstellen. Also das war ein Haus mit 150 Quadratmeter Wohnfläche. Das ist so der Schnitt, der bisher gebaut wurde. Die Häuser werden jetzt kleiner wegen Geldmangel. Aber das war bisher so der Schnitt, 150 Quadratmeter. Ein Neubau, sehr gute Gebäudehülle. Sie müssen ja das Gebäudeenergiegesetz einhalten und da ist eine top gedämmte Hülle vorgeschrieben. 4 Personen leben da drin. Was haben wir noch? Ja, 4 Personen, 150 Quadratmeter, also ein Standardfall. Und dann haben wir gesagt, einmal, wir setzen eine komplette Wärmepumpenheizung rein. Und zwar ein komplettes System, was Sie ja kaufen müssen als Kunde. Also Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler, der gesamte Technikraum, Außeneinheit, die auf einem Fundament steht, die Durchbrüche, alles, was man dazu braucht, Warmwasserbereitung, Zirkulationsleitung, Pumpensteuerung, Dämmstoffe, der ganze Aufbau des Fußbodens und das fertig montiert. Das kostet für ein Einfamilienhaus komplett ungefähr 45.000 Euro. Und dann haben wir das Gebäude simuliert, Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom, Autofahren. Da steckt ein fossiles Auto dahinter bei dieser Startvariante mit 15.000 Kilometer Fahrleistung im Jahr. Und dann haben wir das addiert und haben herausgefunden mit den heutigen Energiepreisen, mit der Effizienz der Wärmepumpe, dass so ein Gebäude ungefähr 4.200 Euro Energiekosten hat fürs ganze Jahr, für alle Energieformen bis zum Tanken. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt machen wir die Alternative, eine Infrarotheizung setzen wir rein mit dezentraler elektrischer Warmwasserbereitung. Und das ist ja unser Standardgeschäft. Täglich simulieren wir bei Gebäuden verschiedene Varianten. Das sind auch beliebte Diplomarbeitsthemen, Variantenvergleich, ne? Ein Gebäude, die Heizung, die Heizung, die Heizung, die Heizung. Was ist das wirtschaftlichste System? Und die Infrarotheizung ist natürlich viel, viel kostengünstiger. Man sagt ja immer Kabel statt Rohre. Also es gibt überhaupt kein Rohr mehr im ganzen Haus für die Heizung. Ist ja nur eine Platte sozusagen für einen kleinen Raum an der Decke. Und das Gesamtsystem der Infrarotheizung kostet ungefähr 12.000 Euro. Auch fertig montiert mit Steuerung, elektrischer Warmwasserbereitung, alles dazu, Mehrwertsteuer drin. Das heißt, wir haben eine Differenz beim Invest von 33.000 Euro. Und wir haben dann alles wieder durchsimuliert, alle vier Energieformen, Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autotank und sind auf rund 5.000 Euro Gesamtenergiekosten pro Jahr gekommen. Das sind ungefähr 800 Euro Differenz zwischen den beiden Häusern, was die jährlichen Kosten betrifft, zumal ja auch eine Infrarotheizung wartungsfrei ist und doppelt so lange lebt wie eine Wärmepumpe. Und dann haben wir natürlich eine statische Amortisationszeit gebildet. Das heißt, Differenzkosten, die 33.000 Euro, zu den jährlichen Differenzen der Energiekosten, den 800 Euro. Und da sind Sie bei einer statischen Amortisationszeit von über 40 Jahren. Das heißt, die Wärmepumpenanlage braucht über 40 Jahre, um das andere System wirtschaftlich einzuholen. Jetzt muss man nur wissen, eine Wärmepumpe hält ja keine 40 Jahre, sondern in der Zeit müssen Sie mindestens einmal, wenn nicht sogar zweimal, die Wärmepumpe tauschen. Das heißt, das Ergebnis mit diesem Standardfall war, dass sich das überhaupt nicht rechnet und die Infrarotheizung das wirtschaftlichste System ist. Wir haben auch noch einen zweiten Test gemacht, haben gesagt, naja, ich würde heute sowieso kein Einfamilienhaus bauen, egal ob jetzt mit Wärmepumpe oder mit Infrarotheizung, wo keine Photovoltaikanlage dabei ist. Also haben wir zu beiden Systemen nochmal eine Photovoltaikanlage addiert, 10 Kilowatt Peak mit 10 Kilowattstunden Akku, also ein Standardprodukt für 15.000 Euro, fertig montiert. Brauchen Sie heute keine Mehrwertsteuer mehr zahlen auf die Photovoltaikanlage. Und haben das gleiche Beispiel nochmal durchlaufen lassen und haben natürlich gesagt, wer eine Photovoltaikanlage hat, hat dann ein Elektroauto. Also beide Varianten haben wir mit Elektroauto gerechnet. Und da gehen natürlich bei beiden die Energiekosten im Jahr drastisch runter. Das heißt, die Wärmepumpenvariante mit Photovoltaik hat ungefähr 1.200 Euro Energiekosten pro Jahr für alle Energiearten, auch elektrisch Autofahren. Und die Infrarotheizung hat ungefähr 1.700 Euro Energiekosten pro Jahr. Das heißt ein bisschen mehr, also 500 Euro mehr, das war die Differenz. Und die Differenz aber in der Investition bleibt ja die gleiche, 33.000 Euro, weil PV ist der gleiche Betrag. Und die jährlichen Energiedifferenzen bei den Unterhaltskosten werden kleiner. Das heißt, die Amortisationszeit steigt dann auf über 60 Jahre. Und da ist eigentlich klar, wer neu baut in einer guten Gebäudehülle, wo sehr wenig Heizenergie überhaupt gebraucht wird, dort ist die Infrarotheizung und erst recht mit Photovoltaik in Kombination mit Abstand das wirtschaftlichste System. Wer sich von unseren Zuhörern für diese Studie interessiert, unsere dynamische Gebäudesimulation der beiden Familien, die Infrarotheizung und Wärmepumpe dort einbauen wollen, der kann uns natürlich gerne anschreiben und wir schicken Ihnen diese Studie zu. Die ist auch auf unserer Website eingeloggt unter www.timo-leukefeld.de, weil ich denke, es ist für viele Bauherren sicher interessant, in dieser Studie mal ein bisschen zu blättern, sich die Randparameter anzuschauen. Und das möchte ich gerne hiermit anbieten, dass Sie bei uns diese Studie gerne anfordern können.
Herr Leukefeld, Sie erleben mich hier wieder mal erstaunt, denn bevor ich Sie kennengelernt habe, war in meiner Welt alles, was ich gelesen habe, Neubau, Wärmepumpe ist effizienter als Infrarotheizung. Die Rechnung, die Sie vorgemacht haben, da ist mit Sicherheit eine Menge Arbeit, aber ich will da jetzt nicht zu nahe treten, das ist ja jetzt auch keine Raketenwissenschaft. Das müssen doch schon mal andere Menschen ausgerechnet haben und müssen auf die gleichen Ergebnisse kommen. Wieso habe ich bis jetzt immer gehört, Wärmepumpe effizienter als Infrarotheizung? Wo ist da der Fehler?
Also, Erstmal stimmt der Ausdruck, die Wärmepumpe ist tatsächlich effizienter als die Infrarotheizung. Ne? Also die Wärmepumpe macht 3 bis 4 Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom, die man hineinsteckt. Die Infrarotheizung macht aus einer Kilowattstunde Strom 1 Kilowattstunde Wärme. Also der Grundansatz, dass die Wärmepumpe effizienter ist als die Infrarotheizung, ist erstmal richtig. Warum ist das so wenig bekannt? Ich glaube, die Ursache ist folgende. Ein Einfamilienhausbauer ist in der Regel nicht bereit, 5.000, 6.000, 7.000 Euro für eine dynamische Gebäudesimulation zu bezahlen. So viel kostet das. Es ist wirklich ein großer Aufwand, so eine Simulation zu machen. Und er vertraut dann eher den Handwerkern und den Energieberatern und sagt, das machen die ja auch alle mit. Aber keiner von denen macht dynamische Gebäudesimulation. Mit den 5.000, 6.000, 7.000 Euro, wie wir in dem Beispiel ja gesehen haben, könnten wir dem Bauherrn 33.000 Euro Fehlinvestition ersparen. Also wirtschaftlicher könnte eigentlich so eine Simulation nicht sein, aber sie machen es nicht. Und dadurch, dass keiner eine neutrale, unabhängige, dynamische Gebäudesimulation macht, bleibt es im Unbekannten, welche Variante die beste und die wirtschaftlichste ist. Das ist sozusagen genau der Spannungsbogen, in dem wir stehen.
Zu der Simulation habe ich eine Frage ganz kurz. Muss ich kurz reinkrätschen. Sie sagen 5.000, 6.000, 7.000 Euro Invest und ich kann 33.000 Euro sparen. Ist ein No-Brainer, wie man heutzutage sagt. Muss man ja machen. Es sei denn, Sie können auch zu dem Ergebnis kommen, zu sagen, nee, geht nicht, Infrarotheizung. Sie müssen jetzt die Wärmepumpe wählen. Dann hätte ich ja die 33.000 Euro Kosten plus die Kosten von 5.000, 6.000, 7.000 Euro. Kann dieser Fall eintreten?
Im Neubau nicht. Im Neubau und in einem sehr gut energetisch sanierten Altbaugebäude definitiv nicht. Wir haben ja jetzt 1.200 Wohneinheiten in der Wohnungswirtschaft so geplant. Und die Wohnungswirtschaft verlangt von uns immer Variantenvergleiche. Das ist ein Standard, dass die sagen, setzt mal bitte Fernwärme an, setzt mal eine Wärmepumpe an, setzt mal dies und jenes an, Pelletheizung, ne? Infrarotheizung. Also in diesen großen Objekten sind ja HOAI, Planer, Honorare und Variantenvergleiche völlig der Standard. Und in jedem Projekt dieser 1200 Wohneinheiten, wo wir Variantenvergleiche gemacht haben, ist immer die Infrarotheizung die günstigste Art und Weise gewesen zu heizen. Nicht aus Effizienzgründen, sondern aus Wirtschaftlichkeitsgründen. Weil Sie haben ja gesehen, ob mit oder ohne PV im Einfamilienhaus 40 oder 60 Jahre Amortisation. Und da können Sie auch noch Strompreise hoch und runter nehmen, die Effizienz der Wärmepumpe hoch und runter nehmen. Wir kommen ja dann nochmal zur Effizienz. Das Ergebnis ändert sich nicht grundlegend. Das heißt, die Aussage ist, im Neubau oder sehr gut sanierten Gebäude liegt die Amortisationszeit immer weit außerhalb der Lebensdauer der Wärmepumpe. Und das ist einfach die Geschichte. Und jetzt waren wir bei der Effizienz noch, richtig?
Ja.
Genau. Also grundsätzlich ist die Effizienz der Wärmepumpe wesentlich besser als die der Infrarotheizung. Und jetzt gibt's aber so ein Wahrnehmungsproblem. Die Verkäufer verkaufen natürlich sehr hohe Arbeitszahlen. Arbeitszahl ist sozusagen der Fachbegriff für dieses Verhältnis Strom zu Wärme. Und wenn Sie sowas kaufen, haben Sie meistens auf dem Prospekt oder im Kaufvertrag oder steht irgendwie 4 oder 5 Kilowattstunden Wärme aus einer Kilowattstunde Strom. Das ist aber der COP, also Coefficient of Performance. Das heißt, das ist der rein theoretische Wert unter besten Randbedingungen auf dem Teststand. Kürze es mal ein bisschen ab. Und jetzt haben alle eigentlich den Anspruch, dass ihre Wärmepumpe 4 oder 5 Kilowattstunden Wärme macht aus einer Kilowattstunde Strom. Jetzt kommen wir in die Praxis. Das ist auch die Zahl, die die Hausbesitzer gerne ablesen von ihrer Wärmepumpe, weil dort ein Messgerät drin ist, was den Eingang des Stroms misst und den Ausgang an Wärme und dieses Verhältnis als Arbeitszahl abbildet. Jetzt haben wir aber in einem Einfamilienhaus erstmal im Heizraum Unmengen an Rohren, Pumpen und Boilern stehen, wo man schon merkt, wenn man reinkommt in den Heizraum, ist es bullenwarm. Das heißt, wir haben jede Menge Verluste schon mal alleine im Heizraum. Auch von außen, von der Außeneinheit nach innen haben wir viele Verluste und erst recht im Gebäude in den ganzen Rohrleitungen. Wir reden ja bei dem Neubau von über 2000 Meter Rohrleitungen mit durchs ganze Haus. Und gerade wenn Sie den Fußboden erwärmen, ist ja unten drunter zwar eine Dämmung, aber dann kommt das Erdreich. Und wenn Sie einen warmen Fußboden haben und kaltes Erdreich, also diese Temperaturdifferenz zwischen Erdreich und dem Fußboden erhöhen, sind natürlich auch die Verluste wesentlich höher. Das heißt, es bleibt nicht alles an Verlusten im Haus, sondern es geht eben auch ein Teil verloren. Und man kann das ganz einfach sagen, die Kilowattstunde, die ich an der Wärmepumpe losschicke, also die Kilowattstunde Wärme, die durch die Rohre gepumpt wird, da kommt ja nur noch ein Bruchteil davon im letzten Raum im Kinderzimmer oben im zweiten OG an. Das heißt, ich muss also an der Maschine viel mehr produzieren, um alle Wärmeverluste mitzudecken. Und das nennt man dann praktische Jahresarbeitszahl. Und die liegt eben weit unter diesem theoretischen Wert, der verkauft wird, der kommuniziert wird. Und wir haben natürlich die ganzen Simulationen auch gemacht mit diesen Verlusten. Wir haben also zwei Fraunhofer-Studien uns, haben die studiert, also Breitentest, da ging es um 50, 60 Wärmepumpen, die über ein, zwei Jahre mit diesen Verlusten vermessen wurden und haben diese Werte, die dort ermittelt wurden, aus der Praxis als Rechengröße angesetzt, um eben zu zeigen, das sind reale Werte. Und jetzt gab es natürlich viele Diskussionen, ja, wenn die Arbeitszahl in meinem Haus aber etwas besser ist, dann stimmen ja die ganzen Ergebnisse nicht. Und dann haben wir nochmal mit besseren Arbeitszahlen gerechnet, immer wieder. Und dann haben meine Kollegen eins gemacht und haben gesagt, naja, wir rechnen jetzt mal mit einer unendlich großen Arbeitszahl. Da habe ich erst gefragt, was meint ihr, liebe Kollegen, eine unendlich große? Ja, man hat diesen Netzbezug, also den Strombezug aus dem Stromnetz, was ich zukaufen muss, auf Null gesetzt bei der Wärmepumpe. Also man hat unterstellt, dass die wirklich wie eine Wundermaschine nur Umweltwärme liefert. Also eine unendlich hohe Arbeitszahl. Das ist praktisch der Best Case. Und selbst da kam raus, dass die statische Amortisationszeit bei 22 Jahren liegt. Das bedeutet, auch dort amortisiert sich die Wärmepumpe nicht innerhalb der Lebensdauer. Und damit war eigentlich klar, dann ist eigentlich egal, welche Effizienz ich einsetze, dieser Investunterschied von 33.000 Euro macht so einen brutalen Hebel, weil ja der Heizwärmebedarf, also das, was die Wärmepumpe liefert oder die Infrarotheizung, nur noch ganz klein ist in einem neuen Gebäude. Und dann kommen natürlich in der Praxis noch jede Menge erschwerende Bedingungen hinzu. Also so eine typische Luftwärmepumpe, das ist die häufigste, die eingebaut wird. Da steht eine Außeneinheit im Garten und brummt und entzieht der Außenluft Wärme. So, jetzt wird's, wenn es richtig kalt wird im Winter, in den Minusgraden, vereisen diese Außenteile immer, weil man ja wie eine Wärmesenke bildet und dann vereist das. Und dann muss man mit Strom diese Außeneinheit freitauen. Wenn es immer kälter wird, 10 Grad minus, 15 Grad minus, ist die Effizienz irgendwann so schlecht, ist ja auch klar thermodynamisch, wenn die Luft immer kälter wird, kann ich immer weniger Energie aus der Luft beziehen, dass dann irgendwann bei der Wärmepumpe innen im Haus ein elektrischer Direktheizstab das Wasser warm macht, also dann auch eine Arbeitszahl von 1 zu 1, wenn es besonders kalt ist. Und dann diese Kilowattstunde Wärme, die mit einem Elektroheizstab warm gemacht wird, durch die 2000 Meter Rohrleitung muss zum letzten Raum und dort auch wieder ganz viel verliert auf dem Weg dahin. Und in Summe ist also die Wärmepumpe in der Praxis natürlich bei weitem nicht so gut wie auf dem Prospekt. Und das ist eben der Unterschied zwischen Realität und Wahrnehmung und Theorie und Verkauf.
Und man muss auch fairerweise dazu sagen, so einen Klotz im Vorgarten stehen zu haben, so eine gute Lösung, dass das schön aussieht, habe ich auch noch nicht gesehen. Weiß nicht, ob Sie eine andere Meinung haben.
Ästhetik ist ja immer eine Frage der Wahrnehmung, ne, Herr Lapan? Aber schön sieht es nicht aus, aber damit könnte man noch leben, sage ich mal so. Ich glaube, viel schlimmer, ich wohne ja in einer Einfamilienhaussiedlung hier und wenn Sie hier im Winter spazieren gehen draußen, es brummt an allen Ecken und Enden. Also das wäre das, was ich zum Beispiel in meinem Garten nicht haben möchte.
Reden wir mal über das Thema Ökologie. Inwiefern gibt es denn auch da Unterschiede und sind die signifikant?
Also wir betrachten ja bei diesen Hausheizungen meistens nur die verbrauchte Energie, während eine Heizung läuft, über die Lebensdauer. Und dort ist natürlich die Wärmepumpe besser, weil sie eben effizienter läuft, wenn auch nicht so effizient, wie es im Prospekt steht, aber sie läuft definitiv effizienter. Und jetzt kommen ja in vielen Regelungen von der EU, ne, der Green New Deal, die ganzen Bankbewertungen, immer mehr das Thema A, Lebenszyklus und B, graue Energie. Das heißt, man sagt, wie lange lebt ein Produkt und was hat es bei der Herstellung an Energie verbraucht und an CO2 ausgestoßen. Und ich glaube, das ist auch höchste Zeit, dass wir uns das anschauen. Und wenn man das mal betrachtet, haben wir das auch für das Einfamilienhaus, also einmal komplett durchgezogen, die graue Energiebetrachtung. Das heißt, wir haben uns gefragt, welche Bauteile gehören zu einer Heizung? Und da reden wir bei einem Fußbodenheizungssystem mit Wärmepumpe wirklich von Unmengen Bauteilen. Also 2000 Meter Fußbodenheizungsrohr, Dämmstoffe, Noppenfolien, die ausgelegt werden, wo das reingeklickt wird, Heizkreisverteiler in den Wänden, wo die einzelnen Kreise weggehen, Stellmotoren, einer Außeneinheit mit Betonfundament, einer Inneneinheit, Pumpensteuerung, Dämmstoffe, also jede Menge Sachen, Warmwasserbereitung, Zirkulationsleitung. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn das ganze Material mit einmal kommt, dann kommt ein kleiner LKW zu dem Neubau-Einfamilienhaus, also zur Baustelle. Wenn Sie eine Infrarotheizung nehmen, also eine Platte pro Raum und größere Räume vielleicht 2-3 Platten, 50 mal 50 Zentimeter, 400 Watt, ein so ein Modul. Das ist alles. Also was das ganze Hydraulikpaket in einem LKW ist, wird für ein Einfamilienhaus mit Infrarotheizung in einem PKW-Kombi angeliefert. Und da muss man kein Wissenschaftler sein, um zu sagen, okay, ein PKW voller Material und ein LKW voller Material. Da gibt es wahrscheinlich einen großen Unterschied bei der grauen Energie. Und da wir nicht in der Lage sind, solche grauen Energiebilanzen zu machen, weil das sehr aufwendig ist, da wird jede Schraube betrachtet, jede Legierung der Schraube hat dann Daten hinterlegt, graue Energie, Herstellungsenergie, CO2-Ausstoß. Wir haben also nur die Materialsammlung gemacht, da gibt es auch ein schönes Bild dazu. Also das Material dann in ein LKW, das andere in den PKW-Kombi. Und das hat ein Architekturbüro gemacht, was sich mit solchen Lebenszyklusanalysen und grauer Energie beschäftigt. Und die haben herausgefunden, dass das Gesamtmaterial einer Wärmepumpe, ein ganzes neu zu bauendes Haus, was wir jetzt besprochen haben, ein Vielfaches an CO2 ausstößt bei der Herstellung, wie die Infrarotheizung. Und jetzt wäre die wichtige Frage, holt die Wärmepumpe innerhalb ihrer Lebensdauer diesen Rucksack überhaupt wieder auf? Und das hat noch niemand berechnet. Ich glaube, da wird auch niemand rangehen wollen. Das Ergebnis ist aber, denke ich, absehbar. Also im Neubau kann man sagen, wird das System diesen Rucksack nicht mehr einholen. Warum? Weil ja ganz wenig Heizenergie gebraucht wird und dann auch die Einsparung an Heizenergie und an CO2 im Vergleich zu anderen Systemen natürlich klein ist. Na? Und jetzt kommt noch was dazu. Eine Wärmepumpe, die hält heutzutage ungefähr 15 bis 18 Jahre. Dann wird sie ausgetauscht. Eine Infrarotheizung hält 30 Jahre. Und das kommt ja auch nochmal dazu, wenn wir über Lebenszyklus reden. Das heißt, wir haben nicht nur nachgewiesen in der Studie, dass in einem Neubau-Einfamilienhaus die Infrarotheizung das wesentlich wirtschaftlichere System ist, auch zweifellos, egal wie sie die Randbedingungen nochmal variieren, sondern es ist auch das ökologischste System. Und das sind eigentlich zwei Erkenntnisse gewesen, die haben uns sehr überrascht. Das lief ja auch in allen Medien, der Fokus hat es gebracht und. Es gab natürlich wilde Diskussionen, aber die meisten, die mitdiskutieren, haben eben leider keine Ahnung von dynamischen Gebäudesimulationen, sondern es wird erfahrungsgemäß sehr emotional diskutiert. Und das ist natürlich schlecht für eine sachliche Diskussion. Da halten wir uns meistens raus und reagieren gar nicht drauf. Aber es hat praktisch keiner in den ganzen Presseveröffentlichungen eine Gegenrechnung uns vorgelegt, die das Gegenteil beweist.
Ich habe die Faktoren, die Sie gerade eben aufgezählt haben, verstanden, nachvollziehen können und verstehe auch die Rechnung. Ich habe jetzt in meinem Kopf noch 2-3 Faktoren, die ich Ihnen gerne mal rüberschmeißen würde. Und mich würde interessieren, ob Sie die nochmal mit eingerechnet haben oder ob die überhaupt einen Einfluss haben. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, über den Zyklus von 2 Wärmepumpen reden, angenommen, wir nehmen mal diese Kalkulation. Neubau, 2-mal Lebensdauer Wärmepumpe, das heißt, wir reden über eine Zeit von 35 Jahren ungefähr. 35 Jahre Wärmepumpe gegen Infrarotheizung. In diesem Zeitraum haben wir noch 2 weitere Entwicklungen. Das eine ist der Klimawandel. Es wird wärmer und ich werde weniger heizen müssen. Und das andere ist ja auch die Weiterentwicklung von Gebäudehüllen, von weiteren Innovationen, von, keine Ahnung, Tapeten, die noch irgendwie förderlich sind. Sie wissen da viel mehr als ich. Ich versuche gerade was aus der hohlen Hand zu holen. Inwiefern beeinflussen diese beiden Faktoren diese Kalkulation nochmal in eine dieser beiden Richtungen? Hat das eher Vorteile für die Infrarotheizung oder für die Wärmepumpe?
Also der Einfluss ist enorm. Danke, dass Sie es nochmal ansprechen. Wir haben ja auch diese Pressemeldung so ein bisschen mit der Überschrift gemacht. Die gute Nachricht, Wärmepumpen sind wesentlich günstiger geworden. Die schlechte Nachricht, Infrarotheizungen auch. Also das zeigt ja schon, wo die Reise hingeht. Und es gibt eben jede Menge Trends. Ich fange mal an mit der Gebäudehülle. Wir merken, dass die Bundesregierung mit den Jahren immer mehr die Gebäudehüllenqualität verbessert. Also im Neubau sind alle 2-3 Jahre kommt eine Vorschrift, die eine noch bessere dämmende Hülle vorschreibt. Das heißt, in Kombination mit dem Klimawandel, den wir jetzt erleben, sehen wir auch im Monitoring, in unseren Messdaten, und es hat auch der Wetterdienst bestätigt, dass die Winter milder werden. Und diese Kombination bessere Gebäudehüllen, wenn ich neu baue, bezieht sich auch auf den Altbau. Wir müssen ja bis 2050 alle Altbauten dämmen. Das heißt, dort wird es zeitversetzt auch dazu kommen, dass mit dem Klimawandel mildere Winter und bessere Gebäudehüllen das Heizen an Bedeutung verliert. Also wir werden immer weniger heizen. Und wenn wir weniger heizen, geht die Amortisationszeit der Wärmepumpe natürlich nach oben. Weil ich muss ja immer die Jahreskosten Einsparung der beiden Systeme durch die Mehrinvestition teilen. Das heißt, wenn der Bedarf nach unten geht, geht die Amortisation nach oben. Jetzt gibt es noch einen Einfluss. Wir gehen mal davon aus, wenn wir unser Energiesystem umbauen Richtung erneuerbarer Energie, wird perspektivisch der Strompreis sinken. Na, weil Solarstrom in Zukunft die billigste Energiequelle wird. Und wenn das dominiert, auch in den Bereichen Mobilität, Heizung und Haushaltsstrom, dann wird auch wiederum die Amortisationszeit schlechter, weil natürlich der absolute Einsparbetrag der Wärmepumpe dadurch sich reduziert gegenüber der Infrarotheizung. Und das sind eigentlich alles Bedingungen, egal ob die Gebäudehülle jetzt besser wird, ob der Klimawandel die Winter milder macht, ob der Strom preiswerter wird. Das ist alles, führt am Ende alles dazu, dass die Amortisationszeit der Wärmepumpe noch schlechter wird.
Habe ich verstanden und glaube auch, dass jetzt wiedergeben kann, Wärmepumpe de facto effizienter, aber man muss aufpassen, ist das vielleicht auch eine kleine Mogelpackung? Also was ist dann letzten Endes wirklich der Output? Ne? Was man kann es auf dem Karton schreiben, sagen wir mal so, ne? Das ist nicht gelogen, dass die Wärmepumpe effizienter ist. Ökologisch haben wir, glaube ich, einen klaren Gewinner. Das Bild haben wir beide vor Augen. LKW gegen Kombi. Wirtschaftlichkeit hat sich, glaube ich, aus allem ergeben, was Sie schon gesagt haben. Machen wir gleich nochmal ein Fazit, wie das in der Wirtschaftlichkeit aussieht. Jetzt kommt meine Spezialfrage an Sie. Ich habe Sie vorgewarnt. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen rumgesurft, habe irgendwas gesucht, keine Ahnung, und habe jemanden gefunden, der das Produkt angeboten hat. Und dann gibt es ja dieses auf Anzeigen klicken, wo man noch sieht, was diese Person sonst noch anbietet. Und so bin ich auf ein Produkt gestoßen und dachte, das gibt's doch gar nicht, das muss ich Herrn Professor Lorgefeld unbedingt erzählen. Und zwar hat diese Person ein Infrarot-Wärmebild verkauft. Also ein Bild, jetzt ähnlich wie das, was hinter ihnen hängt, wirklich eine Art Kunstwerk, würde ich mal vermuten, ne? Also mit scheinbar einer eingebauten Infrarotheizung oder Infrarottechnik. Was ist das? Ist das was Gutes? Ist das Quatsch? Was ist das, ist meine Frage.
Ich würde es mal rumdrehen, nicht ein Bild mit eingebauter Infrarotheizung, sondern es ist ein Standard-Infrarotheizungspanel, wie sie hergestellt werden, wo ein Bild draufgedruckt wird. Ich würde sagen, 70% der Infrarotanbieter im Markt bieten das mit an, dass man auf ihr Panel ein Bild aufdrucken kann. Ist ein bisschen teurer, ne, weil das muss ja sehr hochwertig gemacht werden, damit es mit den Jahren nicht verblasst und vergilbt. Und das kann man dann an die Wand hängen und hat Oma und Opa drauf, eine schöne Landschaft, was weiß ich. Das heißt, über dem Sofa, das schöne Familienbild, ist dann gleichzeitig die Heizung. Funktioniert sehr gut, also im Einfamilienhaus würde ich das auch so machen. Ich habe auch in meinem Büro so eins an der Wand hängen. Da habe ich ein Bild gemacht von einem schönen Schweizer See, wo ich im Sommer im Urlaub war. Und das ist als langgezogenes Panoramabild eine Infrarotheizung an der Wand. Ist ziemlich cool, muss man wirklich sagen. In der Vermietung, also im Wohnungsbau, setzen wir es nie ein, weil wir haben dann erlebt, dass eben Leute ihre Schränke davor stellen oder auch Löcher reinbohren. In Unwissenheit, dass das eigentlich das Heizungssystem ist. Das heißt, in der Vermietung machen wir es immer an die Decke, um Schäden und auch ja, solche Dinge, die ich beschrieben habe, eben zu vermeiden. Bei sich privat kann man das als Bild an die Wand machen. Man kann das als Spiegel im Bad machen. Man kann einen Raumteiler in den Raum stellen. Man kann Infrarotheizung auf der Terrasse installieren, wenn man im Winter seinen Glühwein trinkt und draußen steht, nur für diese kurze Zeit macht man die Infrarotstrahler an. Das kennt man vom Skihang, ne, an diesen Jausen oder ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen. Dort kann man draußen sitzen, wenn die Sonne nicht scheint, machen die diese Infrarotstrahler an. Und das geht wirklich. Also das ist auch ein Design, ein Gestaltungselement in einem Gebäude, was mit einer Fußbodenheizung oder Heizkörpern eigentlich nahezu unmöglich ist.
Stark. Also, jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich was mitten, wo ich den Professor Lorgefeld mal überraschen kann. Aber nee, ich muss da noch weiter überlegen. Finde ich schön, dass es das diese Möglichkeit gibt. Gut, liegt auch ein bisschen auf der Hand jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ne? Hätte ich auch vielleicht selbst drauf kommen können. Wunderbar. Herr Professor Lorgefeld, kommen wir zum Abschluss nochmal zur Wirtschaftlichkeit. Ich würde das noch gerne einmal so ein bisschen final runterbrechen. Neubau, Einfamilienhaus. Was macht die Wirtschaftlichkeit? Was ist der finale monetäre Sieger im Wettkampf Infrarotheizung gegen Wärmepumpe?
Ich fasse nochmal zusammen. Wenn Sie ein Einfamilienhaus mit Wärmepumpenheizung ausstatten, müssen Sie ungefähr mit 45.000 Euro rechnen. Also alles, ne, mit Fußboden, Warmwasserbereitung, Zirkulation, Baumeisterkosten, Mehrwertsteuer und Montage und haben ungefähr 4.200 Euro Gesamtenergiekosten im Jahr für Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autofahren. Wenn Sie dasselbe mit einer Infrarotheizung machen, haben Sie ungefähr 12.000 Euro Investkosten, haben dafür noch eine wartungsfreie Heizung, die doppelt so lange lebt wie die Wärmepumpenheizung und haben dafür etwas höhere Energiekosten beim Heizen, aber Heizen ist eben nur noch ein kleinerer Bruchteil geworden und haben 5.000 Euro etwa Gesamtenergiekosten pro Jahr. Daraus ergibt sich durch die Differenz der Investition von 33.000 Euro eine statische Amortisationszeit von über 40 Jahren. Wenn Sie auf beide Systeme noch eine Photovoltaik addieren, typischerweise 10 Kilowatt Peak auf dem Dach, 10 Kilowattstunden Akku, komplettes System fertig montiert, geht die Amortisationszeit sogar auf über 60 Jahre nach oben. Und dann haben Sie mit dem Wärmepumpenhaus mit PV-Anlage ungefähr 1.200 Euro Energiekosten pro Jahr und mit dem Haus mit Infrarotheizung und der gleichen PV-Anlage ungefähr 1.700 Euro Energiekosten pro Jahr. Also nur noch 500 Euro Differenz bei den jährlichen Energiekosten, mit Elektroauto dann natürlich beide Systeme. Und dann brauchen Sie über 60 Jahre Amortisationszeit, weil ja die Differenz der Investition immer noch bei 33.000 Euro bleibt. So, also aus Wirtschaftlichkeitsgründen ganz klarer Sieger, die Infrarotheizung. Wir würden immer empfehlen mit auch Photovoltaik. Und dann haben Sie eben ja unter 2.000 Euro jährliche Kosten für Heizung, Warmwasser, Haushaltsstrom und Autofahren. Das ist praktisch nicht zu toppen. Das ist also extrem wenig. Und im Vergleich kam natürlich raus, wenn Sie die graue Energie bei der Herstellung vergleichen, also die gesamte Infrarot-Wärmepumpenheizung, also die gesamte Wärmepumpenheizung wird angeliefert in einem LKW, die Infrarotheizung wird in einem PKW angeliefert. Das heißt, bei der Herstellung entsteht x-fach CO2 bei der Wärmepumpe, bei dem Gesamtsystem im Vergleich zur Infrarotheizung. Das heißt, auch auf der ökologischen Seite ist ganz klar die Infrarotheizung in einem Neubau-Einfamilienhaus der Top-Sieger. Und da spreche ich noch nicht mal davon, man könnte jetzt noch sagen, naja, alle bauen Wärmepumpen ein und Photovoltaik. Die Familie, die das Infrarothaus baut, nimmt einfach die 33.000 Euro, legt die auf die Seite und legt die 20 Jahre an. Das könnte man auch noch betrachten. Ne? Aktien, Gold, einfach nur mit festem Zins, jeder nach seinen Erfahrungen natürlich. Dann würde man ja diese eingesparten 33.000 Euro auch noch mehren können. Da habe ich noch nicht mal von Kreditfinanzierung gesprochen und Zinseinsparung, könnte man auch alles noch mit reinrechnen, würde das Ergebnis nur noch verschlechtern für die Wärmepumpe. Deswegen haben wir es einfach weggelassen.
Herr Professor Lorgefeld, ich würde Ihnen zum Abschluss gern noch eine Frage stellen, eine Ja-Nein-Frage. Wenn Sie mit Nein beantworten, ist die Folge dann danach auch zu Ende. Wenn Sie mit Ja antworten, habe ich noch eine Folgefrage. Sind Sie bereit?
Yes.
Gibt es in den nächsten 10 Jahren aus Ihrer Sicht eine Option, eine Chance, ein Risiko, wie auch immer man es formulieren möchte, dass sich ihre Rechnung ändern kann. Also worauf will ich hinaus? Gibt es, kann irgendwas passieren, dass wir uns in 3 Jahren hier wieder treffen und mir sagen, die Rechnung ist jetzt nicht mehr so, Wärmepumpe ist jetzt der Sieger?
Da wir alle Randparameter wirklich sehr stark variiert haben, also Strompreis zwischen 20 Cent und 40 Cent, enorme Breite, die Effizienz der Wärmepumpe zwischen praktischer Jahresarbeitszahl von 3 und Jahresarbeitszahl unendlich, sehe ich überhaupt keinen Randparameter, der dazu führen könnte, dass sich das in 3 Jahren ändert. Ich denke, die Wärmepumpen werden natürlich preiswerter in den nächsten Jahren, ganz klar. Aber die Infrarotheizung eben auch. Ja, das wird am Ende wahrscheinlich in 10 Jahren nichts mehr aus Deutschland kommen, weder Wärmepumpen noch Infrarotheizung. Es wird alles aus China kommen, zu einem Bruchteil. Aber dennoch bleibt ja der große Unterschied, Menge des Materials, Menge der Montagestunden, Menge des Transports, bleibt eine gewisse Differenz übrig, die einfach auch an diesem großen wassergeführten Gesamtsystem liegt und der vielen Montagearbeit. So ein Infrarotpanel sind 4 Schrauben an die Decke, Steckerverbindung und das war's. Also das geht einfach von der Montagezeit auch viel, viel schneller. Also aus meiner Sicht die Antwort ganz klar nein.
Herr Loggefeld, haben wir was Wichtiges vergessen zu diesem Thema oder haben wir alle Aspekte betrachtet?
Also man könnte vielleicht nochmal erwähnen, der Komfort, die Behaglichkeit natürlich ist ein Unterschied. Also wenn Sie eine Fußbodenheizung haben, haben Sie ja eine Konvektionsheizung. Das heißt, warme Luft steigt auf, es gibt so eine Walze und Sie haben einen hohen Temperaturunterschied zwischen oben und unten und Sie haben die Staubaufwälzung. Und eine Strahlungsheizung, die Infrarotheizung, hat eine wesentlich höhere Behaglichkeit, weil die ja alle Oberflächen anstrahlt und sozusagen alle Oberflächen im Raum die gleiche Temperatur haben. Also es gibt keine kalten Punkte, keine heißen Punkte. Und weil ja die Strahlung durch die Luft durchgeht und keine Luftbewegung erzeugt, haben sie eine extrem staubarme Luft. Also gerade für Allergiker und Leute, die Atemwegserkrankungen haben, die haben uns das immer wieder gebracht. Also wunderbar, diese staubfreie Luft und diese Behaglichkeit, das ist ja erinnert im Prinzip ans Lagerfeuer, an den Kachelofen, an die Sonne. Das ist ja auch Infrarotwärme. Das heißt, diese ganze Behaglichkeit, das merken wir von den Bewohnern und Mieter sind ja wesentlich sensibler nochmal als Eigentümer, die sagen, ja, ich wollte das halt so und jetzt lebe ich mit allen Konsequenzen, die uns immer wieder sagen, sie würden nie wieder in eine Wohnung ziehen mit einer Fußbodenheizung. Das hat mich selber überrascht. Und es ist natürlich am Ende auch insgesamt die schnellst regelnde Heizung, die Infrarotheizung. Ist also die schnellste Heizung der Welt. Und gerade wenn durch die Fenster passive Sonnenenergie reinkommt, gerade im Winter, die Sonne scheint rein, dann erwärmen sich ja diese Räume ganz, ganz schnell. Wenn dann das Raumthermostat ausschaltet, bringt die Fußbodenheizung noch stundenlang Wärme in den Raum, der Raum überhitzt und hat viel größere Wärmeverluste. Und nachher ist er natürlich auch wieder träge beim Einschalten. Und das passiert bei der Infrarotheizung nicht. Wenn dort das Raumthermostat ausschaltet, weil die Sonne durch die Fenster kommt, geht das Infrarotpanel aus und hat vielleicht noch 10 Minuten ein bisschen Restwärme, die in den Raum kommt, dann war es das. Und durch dieses schnelle Regelverhalten spart man viel Energie und man kann ungefähr 1 bis 2 Grad die Raumtemperatur tiefer einstellen, weil die gefühlte Temperatur durch diese hohe Behaglichkeit etwa 1 bis 2 Grad wärmer ist. Wir merken das also, wenn wir Mieter besuchen, dass die am Raumthermostat in der Regel 19 Grad eingestellt haben, weil sie sich wie 21 Grad fühlen. Und diese Summe der vielen kleinen Einsparungen, die durch dieses flinke Heizsystem entstehen, machen natürlich diesen riesigen Effizienzvorsprung, den man sich manchmal so vor Augen hält zwischen Wärmepumpe und Infrarotheizung, der schmilzt eigentlich immer mehr zusammen. Also auch das sind mal noch so ein paar Aspekte am Ende, die für die Behaglichkeit eben sprechen.
Wenn jetzt hier jemand zugehört hat und gesagt hat, Einfamilienhaus, Neubau, ja, ist geplant, steht an, ich brauche da Infos zu. Wie macht die Person das jetzt? Also ich wüsste auch gar nicht, wo ich jetzt klingeln soll, um zu sagen, ich will mehr Infos zu Infrarotheizung, weil, um ehrlich zu sein, Sie sind der Erste, mit dem ich überhaupt da in Kontakt gekommen bin. Was mache ich jetzt?
Also man kann sich natürlich an uns wenden, weil wir im Laufe der Jahre viele Anbieter gesehen haben. Wir haben viele Anbieter getestet. Wir haben uns die Fabriken angeschaut, die Herstellungsfabriken, und haben dort natürlich mit einigen Produkten sehr gute Erfahrungen gemacht. mit vielen Produkten schlechte Erfahrungen. Also wir wissen inzwischen, dass man kann fast sagen, 60% der Infrarotprodukte, die vertrieben werden, auch übers Internet und so, dass die eine extrem schlechte Effizienz haben. Da geht es auch um Elektrosmog, um Lebensdauer, um Kunststoffe, die drin sind, die dann ausgasen. Also der größte Teil sind aus unserer Sicht wirklich Produkte, die unbrauchbar sind. Man müsste es wirklich so sagen. Meistens Importe aus China, wo irgendwie nur ein anderer Aufkleber drauf gemacht wird. Und wir haben da wirklich Erfahrung, können Empfehlungen geben. Oder man geht ins Internet zum Beispiel zu der IG Infrarot. Das ist der Interessensverband, die Interessensgemeinschaft der ganzen Infrarothersteller. Und die haben natürlich auch sehr neutrale, unabhängige Beratungsmöglichkeiten, die haben eine Webseite, da kann man Testberichte auch runterladen und so weiter. Also entweder im Internet über die IG Infrarot oder eben uns auch anschreiben, dann können wir gerne Tipps geben, mit welchen Produkten wir gute Erfahrungen gemacht haben, welche Produkte langlebig sind, welche Produkte sehr wenig Strom verbrauchen und welche Produkte eben zum Beispiel Nachweise haben, dass sie auch elektrosmogfrei sind, weil das ist eigentlich so eine der ersten Fragen, die alle Bewohner solcher Infraroträume stellen.
Herr Professor Leugefeld, es war wieder hochspannend. Alle Fragen, zumindest meine, sind beantwortet. Sie haben es gerade gehört. Wenn Sie da draußen weitere Fragen haben, dann können Sie sich sehr gerne an Professor Leugefeld und das Team dahinter wenden. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie jemanden kennen, für den das Thema interessant sein könnte, freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen Podcast, dieses Gespräch weiterempfehlen. Im Idealfall sagen Sie sogar, das hat mir so gut gefallen, dass ich eine Bewertung abgebe und diesem Podcast folge. Schauen Sie auch gerne mal auf Social Media vorbei. Da gibt es auch weitere tolle Einblicke. Und ich sage vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und möchte einen riesen Dank aussprechen an Sie, Herr Professor Leugefeld. Hat wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Kurzweilig trifft es, glaube ich, also hochspannend, aber interessant, schön erklärt. Ich habe viel gelernt und ich glaube, die Leute da draußen auch. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke und bis bald.